14 Tage Urlaub liegen hinter uns und ich hoffe, ihr habt uns ein kleines bisschen zumindest vermisst, uns beiden hier und euren ersten Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück, 7:07 Uhr, wie immer werktags, dann ab sofort wieder mein Kollege, der Mann, der den Impfpass von Markus Anfang gefälscht hat, Andreas Wurm.
Du bist böse, du hast nichts von deinem Charme verloren. Natürlich. Ach ja, und da ist der Mann, vor dem Pal Dardai jetzt so richtig Angst hat, Malte Asmus.
Jetzt gehe ich raus für die Garten und kommt mein Nachbar mit dem Hund, der alte Nachbar, und gleich kommt die böse Kritik.
Ja, dann verliert auch nicht gegen Union Berlin, dann gibt es auch keine Kritik, wenn sowas nicht passiert. Aber wir wollten uns mit solchen Themen eigentlich gar nicht groß aufhalten, obwohl zu Anfang, muss ich nochmal sagen, hättest aber auch mal auf den Spielplan gucken können, ob die im Trainingslager sind. Ne?
Dann auch noch solche Fehler machen, ne? Also gut, aber was soll man sagen, dass jetzt da kriminelle Handlungen da auch noch zugrunde liegen könnten? Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber komm, das ist...
Ich hoffe, bei deinem eigenen Impfzertifikat hast du nicht irgendeinen Werktag 7:07 Uhr reingeschrieben.
Nee, um Gottes Willen. Ich war aber dabei, als man mir, also ich wurde jeweils an einem Freitagmorgen geimpft, da waren wir gerade schon durch.
Siehste, ja, guck mal.
Ja, glaubt mir auch jeder.
Natürlich. Und es glaubt ja auch jeder, dass wir morgens um 7:07 Uhr aufnehmen.
Ah ja, selbstverständlich, denn das ist, man hört ja auch in meiner Stimme, dass die noch so ein kleines bisschen belegt ist. Ja,
die ist immer belegt, aber das hat mit anderen Dingen zu tun, über die wir jetzt nicht sprechen. Bei uns geht's natürlich um die Themen des Sporttages. Stand jetzt.
Ja, Malte gibt richtig Gas. Wir schauen auf die Corona-Situation beim FC Bayern und fragen uns, ob Gehaltskürzungen für Impfverweigerer richtig sind.
Ja, wir lassen uns von Saudi-Arabiens deutscher Frauen-Nationaltrainerin über die Situation des Frauenfußballs im Land mal aufklären.
Ja, und wir loben den Chef der WTA-Tour, also der Frauentennistour, für seine klare Kante gegen China.
Und wir fragen uns, was von Karl Geiger nach seinem doch sehr, sehr starken Start in die Skisprung-Weltcup-Saison im weiteren Verlauf der Saison dann noch zu erwarten sein wird.
Außerdem gibt es Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Ein toller Tag.
Ja, wir blicken zurück auf das erste Länderspiel der Fußballnationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland.
So, und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt natürlich wie immer vom Sportinformationsdienst SID.
Schönen guten Morgen und los geht's.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Leider können wir aber nicht sportlich starten, denn natürlich hat Corona auch diese Sendung im Griff. Die Posse um den offenbar gefälschten Impfnachweis, wir haben es ja gerade schon spöttisch angesprochen, von Markus Anfang bei Werder Bremen, hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt und natürlich auch das Quarantänelager beim FC Bayern München.
Ja, und darüber sprechen wir. Die hatten ja doch Glück, dass vor allem über Quarantäne gesprochen wurde und weniger über den peinlichen Auftritt in Augsburg, ne? Und dieser eingedampfte Vorsprung in der Tabelle, auf den jetzt doch wieder Verfolger Dortmund, wobei das natürlich auch alles irgendwo zusammenhängt.
Ja, na klar, wenn bei Bayern gleich mehrere Leistungsträger ungeimpft durchs Land tingeln, sich Corona einfangen, 14 Tage in Quarantäne müssen, dann ist das natürlich etwas, das auch sportlich nicht an den Bayern, auch wenn die so top besetzt sind und so über Mannschaft gewesen sein sollen, wie man da jetzt sagt, das geht an denen nicht spurlos vorüber.
Ja, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michel Cuisans, alle offenbar nicht geimpft. 5 Vorbilder für junge Menschen, für Fans und Sympathisanten natürlich auch. Das ist, bis auf Cuisans, also den nehmen wir mal raus, natürlich eine sportliche Schwächung, wenn die fehlen. Aber vor allem ist das ein fatales Zeichen in Zeiten einer Pandemie, wo ja derzeit wieder alles eskaliert, wo Krankenhäuser und auch Pflegepersonal ja komplett an ihre Grenzen gebracht werden.
Naja, und kein Wunder, dass auch die Chefs des FC Bayern alles andere als zufrieden sind mit dieser Situation und dann die permanenten Schlagzeilen. Also, aber wie könnte man jetzt diese Situation denn lösen? Vielleicht doch mit einer Impfpflicht?
Ja, die wird Stand jetzt wahrscheinlich leider kaum durchsetzbar sein, wenn sie nicht von ganz oben verordnet wird. Und aufklärende Gespräche, die scheinen ja bei den Jungs auch nichts bewirkt zu haben, bleibt vielleicht tatsächlich wirklich nur noch Gehaltskürzung.
Naja, das wäre ja auf jeden Fall machbar und genau das sollen die Bayern ihren Impfverweigerern nun auch angedroht haben. Hintergedanke dabei auch das liebe Geld. Auf das wollen sie natürlich nicht verzichten und schon gar nicht freiwillig. Und wenn man sieht, wie viel Geld da für die Rede ist, also von Summen im mittleren sechsstelligen Bereich, also bei Joshua Kimmich um die 400.000 Euro, also das tut auch ihm weh. Das ist jetzt keine kleine milde Strafe, weil er mal zu spät zum Training kam.
Ja, pro Woche, ne? 400.000 Euro rund pro Woche, das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Ah, vielleicht schmeißt man dann, wenn da das dann irgendwie aus der Nase geht, vielleicht auch die Impfskepsis lieber über Bord. Das hoffen die Bayern zumindest. Und einige Spieler, die haben jetzt schon gesagt, nachdem sie das gehört haben oder sollen das gesagt haben, wir zitieren ja eigentlich nur, sie wollen sich auch rechtliche Schritte vorbehalten gegen dieses Druckmittel der Bayern, aber ich würde mal sagen, Druck über Gehaltskürzung auszuüben, ich finde das durchaus legitim, denn die Spieler, die kriegen ja kein Geld dafür abgezogen, dass sie jetzt die Impfung verweigert haben, sondern weil sie durch eine Quarantäne gehindert werden, ihren Job auszuüben. Gut, das eine hängt mit dem anderen irgendwo zusammen, aber es ist ja doch nochmal ein anderer Vorgang. Sie werden dafür bestraft, dass sie ihrem Verein nicht zur Verfügung stehen.
Ja, das deckt sich übrigens mit allen anderen Arbeitgebern, die auch wenn sie länger ausfallen, eben auch nicht bezahlt werden von ihren Arbeitgebern. Der Club zahlt ja auch die Arbeitsleistung dieser Spieler, wie jeder andere Arbeitgeber eben auch. Und wie jeder andere Arbeitnehmer sind auch die Spieler verpflichtet, ihre Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. Und genau das tun sie nur so lange, wie sie eben trotz Impfverweigerung sich nicht infizieren.
Ja. Mhm. Genau, sie müssen sich nicht impfen lassen, aber sie müssen jegliche Infektion verhindern, um eben nicht in Quarantäne zu müssen. Klar, dass ohne Impfung die Gefahr jetzt enorm groß ist, dass die Spieler natürlich dann auch nicht zum letzten Mal wahrscheinlich in Quarantäne mussten.
Ja, und das hätte natürlich enorme sportliche Konsequenzen, hat es ja jetzt auch schon. Joshua Kimmich oder Serge Gnabry sind auch für die Bayern eben nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Und auch Choupo-Moting zum Beispiel nicht. Lass Lewandowski mal irgendetwas sein und dann braucht man auch diesen Spieler wieder. Also das ist natürlich wieder eine ganz brisante Angelegenheit, auch gerade im Hinblick auf die Fußball-Bundesliga. Am 4. Dezember in Dortmund gibt's ja dann das Gipfeltreffen, Erster gegen den Zweiten. Das ist jetzt auf einen Pünktchen, ist jetzt der Vorsprung der Bayern zusammengeschmolzen, auch im Frühjahr 2022, wenn dann wieder die K.O.-Runde der Champions League ansteht. Da werden sie gebraucht.
Ja, wenn wir nur mal auf Kimmichs Bedeutung für Bayern gucken, also wenn er fehlt, fehlt die Ordnung, das hat man gegen Augsburg auch gesehen, und am Ende fehlen dann eben auch die Punkte. Mit Kimmich gewannen die Münchner 78% ihrer Spiele, holten im Schnitt 2,5 Punkte und ohne ihn nur 57%, im Schnitt gerade mal noch 2,0 Punkte. Glaubst du, der lässt sich jetzt noch impfen, um nur mal ihn jetzt als Beispiel zu nehmen?
Ja, ich hoffe es. Ich kann das ist für mich unbegreiflich, dass man da jetzt immer noch sagt, das geht nicht. Was mich jetzt dabei beschäftigt, ist, dass es jetzt ja wirklich bald eine klare Front gibt. Eben zwischen den, also sowieso in unserer Gesellschaft, aber zwischen den Spielern und dem Verein. Mhm. Und das sind ja wichtige Spieler. Also die brauchst du und du brauchst auch die Stimmung innerhalb des Vereins. Und das finde ich furchtbar, dass das jetzt alles, gerade bei den Bayern, bei denen es ja eigentlich ganz gut lief, dass das jetzt alles so auf der Kippe steht und dass es sie sich vielleicht irgendwie sogar gerichtlich in irgendeiner Art da treffen wollen. Ich hoffe, dass die Jungs vernünftig sind, sich impfen lassen. Es gibt kein vernünftiges Argument, es nicht zu tun. Und das müssen sie jetzt langsam auch kapiert haben.
Und vor allen Dingen muss auch zum Beispiel Kimmich kapieren, dass er seinen Ruf total ruiniert, wenn er sich weiter stramm dagegen wehrt. Und wenn er jetzt vielleicht dann auch nur durch das Druckmittel Geld dann dazu kommt, okay, aber dann würde er es wahrscheinlich am Ende wenigstens tun. Aber es wäre für ihn als Vorbild und mit seinen ganzen Ambitionen, die er hat, einfach besser, er ließe sich impfen und er würde mit gutem Beispiel vorangehen und dann würden vielleicht die anderen auch noch mitziehen. Also da wird sicherlich noch einiges passieren. Ne?
Stand jetzt aktuell.
Ja, gucken wir alle mal über den Tellerrand der Bundesliga raus. Gucken wir auf den Frauenfußball. Frauenfußball und zwar in Saudi-Arabien. Hört, hört.
Ja, da gibt's wirklich da. Sogar schon seit 2006. Allerdings damals noch inoffiziell und im Geheim. Das hat Monika Stab den Kollegen des SID erzählt.
They've been playing this since 2006, which nobody believes. It was behind closed door. It was not official from the Football Federation.
Monika Stab ist so etwas wie der weibliche Rudi Gutendorf, eine Entwicklungshelferin des Fußballs. Sie hat selbst bei Kickers Offenbach gespielt, den Queen's Park Rangers, Paris Saint-Germain, wurde dann Trainerin, gewann mit dem 1. FFC Frankfurt 9 nationale Titel, den UEFA Cup und arbeitet dann mit Fußballerinnen in über 80 Ländern.
Ja, in Ländern wie Nordkorea, Iran, Algerien, Gambia, das waren jetzt einige ihrer Stationen, wir können gar nicht alle aufzählen, aber ihre aktuelle Station ist Saudi-Arabien. Seit dem 1. September ist sie da mit der Aufgabe betraut, eine Frauenmannschaft aufzubauen, denn es hat sich dort ein bisschen was getan. Also Frauen dürfen mittlerweile in Saudi-Arabien Auto fahren, ohne männliche Begleitung reisen und eben mittlerweile auch Fußball spielen. Das klingt für uns fast wie ein Hohn, aber da ist es eben eine Errungenschaft.
Ja, mit dem Segen des Verbandes und ernsthaft auch finanziell gefördert. Das sind ganz neue Seiten. Das sagt auch Monika Stab.
Well, we are living here history in Saudi Arabia because the girls never played 11 a side. So this is the first time and of course for them full of passion and engagement and commitment to have this scene. And now we're gonna get organized, we're gonna get structured.
Ja, und Monika Stab ist schon auf Scouting-Tour gegangen, hat einige Castings abgehalten und festgestellt, allein in Riad, da gibt's 8 Clubs für Frauen mit je 20 bis 30 Spielerinnen. Sie hat also mehr oder weniger die Qual der Wahl.
We had made a selection from almost 200, 300, 400 players. They were registered from Dammam, from Jeddah and also here from Riyadh. So we made a good selection now here. Some players are still missing. So I think we have already seen a very strong team which needs now to fit together and of course needs to train together and especially get experience on 11-a-side, which they never done before.
Also an 11 gegen 11 auf großem Feld, da müssen sich die Frauen in Saudi-Arabien noch gewöhnen und das am besten aktiv in einem ersten offiziellen Länderspiel und das schon bald, hofft Monika Stab.
We want to play our first match, hopefully international match in February, that we have this experience for the first ever international match here in Saudi Arabia for the national team.
Ja, und das soll dann erst der Anfang sein, denn in Saudi-Arabien, da soll sich fußballerisch etwas entwickeln, eben auch bei den Frauen. In die Zeit, da hatte Stab schon vor einigen Wochen erzählt, dass der Staat langfristige Aufbauarbeit von ihr erwarte und sie glaubt auch, dass da durchaus Potenzial, sogar großes Potenzial in ihrer Mannschaft steckt, weil sie eben nicht ganz bei Null anfängt.
The potential is there, yes, because they've been playing the game since 2006.
Ja, Monika Stab, die erste Frauennationaltrainerin Saudi-Arabiens im Interview mit dem Sportinformationsdienst SED über ihren Job und das Potenzial ihrer ganz frisch zusammengecasteten Nationalmannschaft.
Top und Flop.
Unser Top des Tages, Alexander Zverev, denn der hat der besten Saison seiner Karriere stand jetzt mit dem Sieg beim ATP-Saisonfinale die Krone aufgesetzt und im Endspiel von Turin dann auch noch den Fluch gegen seinen bis dato Angstgegner Daniel Medvedev gebrochen. Den anstehenden Maledivenurlaub, den hat er sich jetzt redlich verdient und mehr zu diesem Sieg. Natürlich hört ihr bei den Kollegen von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Meine Herren, hat der den weggeputzt. Wunderbares Tennis gespielt, also zweite Mal Weltmeister und das mit 24 Jahren. Na, unser Flop des Tages ist einer, der endlich Weltmeister werden will, nämlich Max Verstappen. Denn der hat beim großen Preis in Katar einen großen Teil seines Vorsprungs auf Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaftswertung, also in der Fahrerwertung, verloren. Hamilton gewann das Rennen und für Verstappen reichte es nur für Platz 2, auch weil er gut 1,5 Stunden vor dem Start um 5 Positionen auf Startplatz 7 zurückversetzt worden war, weil er nach Ansicht der Rennkommissare im Qualifying in einer gefährlichen Situation unter doppelt geschwenkter gelber Flagge nicht ausreichend verlangsamt hatte. 2 Rennen vor Saisonende ist die Weltmeisterschaft also wieder völlig offen.
Ja, wobei Max Verstappen natürlich letztlich alles in der eigenen Hand hat. Er könnte theoretisch sogar schon beim Grand Prix von Saudi-Arabien am 5. Dezember Formel-1-Weltmeister werden, wenn er denn gewinnt, die schnellste Rennrunde fährt und Hamilton maximal 6. wird.
Oder wenn Verstappen ohne schnellste Rennrunde gewinnt und Hamilton maximal 7. wird.
Oder auch dann, wenn Verstappen nur 2. wird, aber Hamilton ohne Punkte bleibt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Stand jetzt aktuell.
Wir betreiben ja an dieser Stelle oft Funktionärsschelte, weil die Führungskräfte des Sports sich ja oftmals nicht so verhalten, wie es ihr Job verlangt, wie wir es von ihnen verhalten und sie vielleicht aus reiner Geldgier oder Machtgier einfach Entscheidungen treffen, die zulasten ihrer eigentlich Schutzbefohlenen, den Athletinnen und Athleten gehen.
Aber heute loben wir mal einen Funktionär für sein entschlossenes Handeln, Steve Simon, den WTA-Boss, denn der flüchtet sich nicht in irgendwelchen allgemeinen Dingen und den Lippenbekenntnissen. Nein, er lehnt sich auf und nicht gegen irgendwen, gegen die Großmacht China.
Ja, im Fall Peng Shuai, da müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Die chinesische Topspielerin, die hatte Anfang des Monats ja öffentlich gemacht, dass sie vom ehemaligen chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli sexuell missbraucht worden sei. Und das hatte sie per Social Media Post gemacht. Der Eintrag wurde dann schnell wieder gelöscht. Ja, und von Peng fehlte dann erstmal jede Spur.
Ja, die Aufregung in der Tenniswelt und natürlich auch darüber hinaus war riesengroß. Die Sorge um den Verbleib von Peng, es wurde völlig zu Recht eine transparente Aufklärung gefordert, denn man machte sich natürlich riesige Sorgen und macht es noch immer.
Ja, es folgten dann via chinesischer Staatsmedien angeblich von Peng geschriebene E-Mail, die wurde veröffentlicht und jetzt am Wochenende gab es dann auch noch mehrere kurze Videoclips, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, eben auch über chinesische Staatsmedien, in denen Peng angeblich bei der Eröffnung eines Jugendtennisturniers zu sehen gewesen sein soll. Sie schreibt da Autogramme und sitzt mit Freunden in einem Restaurant in Peking.
Ja, also ob diese Clips echt sind, aktuell kann's wirklich keiner sagen. Auf jeden Fall sagt ein Mann in einem dieser Videoclips während einer Unterhaltung, morgen ist der 20. November, wird aber sofort von einer Frau korrigiert, dass dann der 21. November sei und damit der Sonntag. Also das ist...
Ja, es wirkt alles ziemlich inszeniert und jetzt auch nicht wirklich authentisch und beantwortet auch nicht die zum Beispiel eben von Steve Simon vehement öffentlich gestellte Frage, ob Peng Shuai denn frei und in der Lage ist, selbstständig und ohne Zwang oder Einmischung von außen Entscheidungen zu treffen und eben auch selbst Maßnahmen ergreifen zu können. Denn das steht ja zu befürchten, dass sie eben nicht mehr frei ist, sondern wegen ihrer öffentlichen Äußerung nun massiv unter Druck gesetzt wird durch die politische Führung in China.
Ja, das ist schon stark, wie sich WTA-Chef Steve Simon gegen China auflehnt, wiederholt das Kommunikationsgebaren der Chinesen in Frage stellt, die öffentlichen Statements in Zweifel zieht, ihnen null Glauben schenkt, erst bei den Mails letzte Woche und jetzt natürlich auch bei den Videos.
Ja, und er geht ja auch noch weiter, ne? Er fordert Aufklärung des Falles und droht mit Konsequenzen und zwar damit alle Tennisaktivitäten der WTA in China zu beenden und dabei geht's ja sogar um Geld, um richtig viel Geld, ne? Mehr als $1 Milliarde, die China bis 2030 ins professionelle Frauentennis eigentlich investieren wollte, aber das Geld, das tritt bei Simon anders als bei vielen anderen Funktionären jetzt erstmal in den Hintergrund. Er würde zur Not wohl auch darauf verzichten und hat immer wiederholt, es gehe um Respekt gegenüber Frauen, um Kritik an Zensur und darum, dass auch ein Mitglied der Tennisfamilie eben bedroht wird und dagegen lehnt sich die WTA auf. Was würde man sich aus den Mündern des IOC auch mal wünschen?
Ja, aber von denen, da kommt ja in dieser Frage natürlich wieder nur vielsagendes Schweigen. Das kennt man wie immer, wenn es darum geht, den vielen Worten, dass man alles für seine Athletinnen tut, ja auch Taten folgen lässt. Aber es hängen halt die Millionenspiele in Peking daran und die will Thomas Bach und will insgesamt das Internationale Olympische Komitee natürlich nicht gefährden.
Ja, aber er hat wohl mit Peng Shuai mittlerweile telefoniert, der gute Thomas Bach, und sie hat ihm versichert, ihr gehe es gut und sie sei in Sicherheit, hat aber auch gesagt, sie bitte darum, ihre Privatsphäre dann respektiert zu sehen. Also klingt auch jetzt nicht unbedingt so, aber ich fürchte mal, dass sich Herr Bach damit abspeisen lässt.
Heute in der Sportgeschichte.
Dann gucken wir mal zurück auf den 22. November 1950, ein wirklich denkwürdiger Tag in der deutschen Fußballgeschichte, denn an diesem Tag, da fiel ein Tor, das ja ähnlich symbolischen Wert hatte wie das legendäre Tor von Helmut Rahn 4 Jahre später im WM-Finale.
Ja, denn ohne das Tor heute, vor 71 Jahren, hätte es das Wunder von Bern vielleicht niemals gegeben. Herbert Burdenski verwandelte 1950 einen Elfmeter zum 1:0-Sieg gegen die Schweiz. Im ersten Spiel einer bundesdeutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar im Stuttgarter Neckarstadion vor sage und schreibe 103.000 Zuschauern.
Ja, die Schweizer, die hatten schon nach dem Ersten Weltkrieg sich als Gegner für Deutschland angeboten. Auch das allererste deutsche Länderspiel 1950. 1908 war ja gegen die Schweiz ausgetragen worden und die trat übrigens auch an, als 1990 das wiedervereinigte Deutschland einen Spielpartner suchte.
Ja, die äußeren Umstände 1950 waren auf jeden Fall beispiellos. Es war ein Sauwetter, strömender Regen, der Rasen bzw. der Schlamm auf dem Spielfeld. Knietief hat man da drin gestanden, aber die Begeisterung rund um dieses Spiel war riesig. 30 Sonderzüge, dicht besetzt mit Fans, rollten da für diese Begegnung extra dort an.
Ja, Fußball, das war damals ein richtiger Volkssport. Ein Stehplatzticket hat gerade mal eine Mark gekostet und die Siegprämie der deutschen Mannschaft, die fiel auch ja vergleichsweise üppig aus, aber also für die Spieler wohl schon, denn der DFB, der drückte jedem Akteur nach dem Sieg immerhin 100 Mark in die Hand.
Ja, und Torschütze Bodenski, der staunte, weil er noch die Tarife aus den Kriegsländerspielen von 1941 und 42 irgendwie kannte und da lag das Salär gerade mal bei 14 Mark.
Stand jetzt aktuell.
Hui, das war ein Saisonstart wie aus dem Bilderbuch am Wochenende für Karl Geiger in Nischni Kagil. Geiger gewann den Saisonauftakt und landete im zweiten Springen auf dem zweiten Platz. Stand jetzt führt er in der Weltcup-Wertung und das lässt ihn, DSV und alle Fans natürlich, von einer hoffentlich goldenen Olympiasaison träumen.
Ja, der Sieg am Samstag, das war Geigers 10. Weltcupsieg insgesamt und saisonübergreifend sein 3. in Serie. Damit hat er jetzt 3 der letzten 4 Springen gewonnen. Also der macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hatte. Im März hatte er beim Saisonabschluss in Planica noch 2-mal gewonnen.
Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Also beide Sprünge so cool und richtig schön ins Gleiten kommen. Mega. Mir hat es schon unter den Nägeln brennt. Ich wollte jetzt, dass es losgeht. Und jetzt hat gleich mit einem Sieg zu starten, ist unglaublich. Also ich habe schon gewusst, dass ich echt gut gesprungen bin die letzten Wochen, aber man weiß ja nie, was wert ist.
Ja, da sagte Geiger in der ARD am Samstag und er sagte auch, dass er jetzt weitermachen will, weitermachen muss, denn im Skispringen reicht es eben nicht, eine Frühform einfach nur zu konservieren oder das vielleicht verwalten zu wollen, das klappt so einfach nicht. Man muss weiter hart arbeiten, Woche für Woche wieder versuchen, an diese Bestform zu kommen.
Ja, da stehen ja einige Highlights an, in 40 Tagen etwa, da beginnt die Tournee und dann sind es nur noch weniger als 80 Tage, bis es dann ja auch in Olympia, bei Olympia in Peking losgeht.
Ja, was sagt denn die Statistik über Geigers Chancen auf eine erfolgreiche Saison? Der Sieg im ersten Saisonspringen ist im Hinblick auf die folgenden Saisonhöhepunkte ja nicht unbedingt ein gutes Omen. Erinnern wir uns mal an Markus Eisenbichler im letzten Jahr. Der hat ja gleich die ersten beiden Springen gewonnen, wurde dann bei der Verschanzentournee aber nur 16. und 17. Also dann im WM-Einzelspringen. Das waren ja nicht so richtig gute Voraussetzungen dann.
Nee, das stimmt. Und der bislang letzte Saisonauftaktsieger, der dann bei der folgenden Vierschanzentournee oder den Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen im Einzel auf dem Podest landete, das war Andreas Kofler aus Österreich 2011-12. Da wurde er damals Tournee-Dritter. Und der bislang Letzte, der nach dem Sieg zum Saisonauftakt dann auch einen großen Einzeltitel gewann, das war Jakob Janda 2005-2006. Der hatte damals dann die Tournee gewonnen.
Ist also nicht so einfach, die Form zu halten. Kommt ja auch noch Druck dazu, die Erwartungshaltung. Aber das wiederum, das spricht wieder für Geiger, denn der bleibt eben genau dann entspannt, wenn es turbulent wird. Das hat die Saison 2020-21 gezeigt. Da hat er erst geheiratet, wurde dann Skiflug-Weltmeister. Dann gab's Nachwuchs, dann hat er Corona. Und dann räumte er bei der Heim-WM gleich 4 Medaillen ab.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, heute ist sportlich eher weniger los. Der SV Meppen könnte in der 3. Fußballliga mit dem 4. Sieg in Folge auf Platz 3 springen. Also heute geht's für die Emsländer dann um 19 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln zur Sache.
Ja, und heute ist ehrlich gestanden so wenig los, dass wir doch guten Gewissens auch mal über die Curling-Europameisterschaft in Lillehammer sprechen können. Sowohl die deutschen Frauen als auch die deutschen Männer sind sehr, sehr gut gestartet. Je 2 Spiele, die Herren gegen Norwegen und Schottland und die Frauen gegen Schottland und Dänemark. Also werden sie starten mit jeweils 2 Spielen und vor allem die Frauen sind gut unterwegs. Die haben ihre ersten 3 Spiele allesamt gewonnen, sind Stand jetzt Tabellenführer.
Ja, zusammen mit den Schottinnen also heute ein richtiges Spitzenspiel. Und über den Ausgang halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten. Aus unserem, dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und morgen sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch rein bei meinsportpodcast.de.
Da haben wir unverändert für euch Sport für die Ohren. Rund um die Uhr einfach durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Aaron, ich trinke jetzt meinen ersten Kaffee auf Lena Dürr. Hast du gestern ein bisschen schief
angeguckt? Ja,
zwei dritte Plätze im Slalom. Auch super gemacht, oder? Ah, ja, ja. Da. Auch von der können wir noch viel erwarten. Ne? Ich
bin alle Wintersportler aus deutscher Sicht wieder super unterwegs. Ne? Also da Francesco Friedrich auch schon wieder gewonnen.
Ah. Ja, also, die bleiben ein Thema. Oder die werden sicherlich bei uns auch hier noch ein Thema sein. Aber jetzt erstmal ein Käffchen, Malte. Wir hören uns morgen, was?
Machen wir. Prost.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.